Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers. Moin Jan.
Hallo Florian.
Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ist wieder eine ganze Menge an der Börse passiert und ich glaube vor allem ein Ereignis sticht ins Auge, nämlich der 25. Mai, an dem Nvidia, der ein oder andere mag es kennen als Chiphersteller, an einem einzigen Tag um 25% gestiegen ist. Was ist da los gewesen?
Genau, wir haben ja hier schon an verschiedener Stelle mal thematisiert, dass wir davon ausgehen, dass wir jetzt in das Zeitalter der AI bewegen und sich das auch bereits an der Börse bemerkbar macht. Und jetzt war es so, Nvidia hat Unternehmensergebnisse announced. Die waren gar nicht schlecht, die waren ganz gut, was das letzte Quartal ergibt. Vor allen Dingen haben sie aber die Umsatzprognose für das nächste Quartal gewaltig angehoben auf 11 Milliarden und die Analysten hatten vielleicht eher so mit 8 oder bestenfalls mal mit 9 Milliarden gerechnet. Und das ist natürlich ein gewaltiger Umsatzsprung an der Stelle. Und das dann verbunden mit einfach der Flut an Ankündigungen, die Nvidia hatte, war einfach etwas, was den Markt überzeugt hat. Okay, Nvidia entwickelt sich jetzt weiter vom Hersteller eben von, ich sag mal, wie man früher dachte, ganz früher Grafikkarten, einfach zu jetzt nicht nur dem wichtigsten Hersteller von Computerprozessoren unterschiedlicher Couleur, sondern eben auch wirklich zu einer Plattform, die in Kürze auch mit vielfältigen Softwareanwendungen noch größere Teile der AI-Wertschöpfung erobern wird.
Jetzt hattest du ja aber gerade schon angesprochen, dass es vor allem an der Prognose lag. Also man hat quasi fürs nächste Quartal viel mehr prognostiziert, als alle erwartet haben. Und da frage ich mich so ein bisschen, wie kann das der ganzen Analystenlandschaft durchrutschen? Also ich meine, wir reden hier über eine Company, die hat, glaube ich, heute, wir nehmen wieder einen Dienstag auf, zum ersten Mal die 1.000 Milliarden US-Dollar Bewertung geknackt. Das heißt, da sind eigentlich alle Augen vorher schon drauf gerichtet. Wie kann es sein, dass die ganze Welt das nicht gesehen hat und habt ihr es vielleicht vorher gesehen?
Also ich würde nicht sagen, dass die ganze Welt jetzt da nichts gesehen hat. Immerhin hat sich die Nvidia-Aktie auch ziemlich gut schon in den letzten 6 Monaten entwickelt. Und insofern würde ich sagen, ja, es sind viele Augenpaare auf Nvidia gerichtet. Und die Aktie hat sich ja auch sehr positiv entwickelt. Und trotzdem ist es so, wenn man so dramatische Entwicklungen hat, dann sind es oft gerade die Sell-Side-Analysten, das heißt diejenigen, die Research schreiben für Banken, sei es jetzt wie für Goldman oder für Morgan Stanley, die dann mit ihren Schätzungen eher deutlich konservativer agieren und darunter liegen, weil wenn sie jetzt mit einer total gewagten Prognose aus dem Haus gehen würden und daneben lägen, das wäre für sie viel, viel peinlicher und das ist auch nicht so in ihrer Reward-Funktion drin. Man muss aber dazu sagen, auf der Seite, ich sag mal, die Aktie ist ja 25% gesprungen und im Nachgang auch weiter. Es ist auch jetzt nicht so, dass alle Käufer von Aktien oder die Buy-Side, wie man es nennt, das jetzt in dem Maße auf dem Schirm hatten. Und das ist jetzt aber auch nicht ungewöhnlich. Letzten Endes gab es da einfach, ich sag mal, einen großen Sprung an Nachfrage und es war jetzt aber auch unklar, kommt der jetzt, kommt der in dem nächsten Quartal, wird es noch einige Quartale dauern und an der Stelle muss man einfach sagen, der kam jetzt schneller als von den meisten Marktteilnehmern beobachtet.
Ich muss auch sagen, ich habe den einen oder anderen Kommentar dazu gelesen, wo es dann halt wirklich hieß, dass diese Überraschung, also diese Anhebung der Ergebnisschätzung und auch der Umsatzschätzung wohl so überraschend kam wie Corona für Zoom und dass man da halt irgendwie gleich schnell durch die Decke gegangen ist. Ich frage mich jetzt aber, wie kommt es tatsächlich mit dem Timing zustande? Also wir reden jetzt hier in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal über KI. Du hast auch hier schon häufiger diese Infrastrukturthese angesprochen. Warum ist es jetzt gerade das nächste Quartal, dass sich das so niederschlägt?
Ich meine, wir haben jetzt vor etwa 8-9 Monaten den ChatGPT-Moment gehabt und das war dann, wo in den Folgewochen und Monaten für immer größere Teile der Corporate Leader, der CEOs sichtbar wurde, das Potenzial von AI. Dann dauert es ein bisschen in diesen ganzen Unternehmen, bis sie sich intern sortiert haben und überlegen, was heißt das für unser Unternehmen? Was müssen wir jetzt an Software, an Hardware und an anderen Themen einkaufen? Und ich glaube, genau mit diesem Lack sind wir jetzt dann eben im Quartal 2 gelandet, dass es dort sich in den Umsatzzahlen niederschlagen wird. Der andere Grund kann natürlich auch auf der Supply-Seite zu suchen sein, weil diese ganze Nachfrage, die es jetzt nach vielen Nvidia-Produkten gibt, die lässt sich natürlich auch nicht eben über Nacht an der Stelle produzieren. Und jetzt hat es dann wahrscheinlich in Quartal 2 gibt es zum ersten Mal eben jetzt einen guten Match. Und ich würde auch davon ausgehen, es muss nicht die letzte positive Überraschung bleiben, was die Quartale angeht. Typischerweise geht ein Unternehmen nicht hin und zieht ohne Not die Guidance so weit hoch, wenn sie dann nicht sehr sicher sind, dass sie beim nächsten Mal über die selbst gesteckte Latte auch ganz locker drüber springen werden. Das heißt, der Case, dass sie diese Guidance nur erreichen und nicht übertreffen, ist ziemlich unwahrscheinlich, weil sie würden sich die Guidance nicht dorthin stecken, wenn sie nicht 98% sicher wären in dieser Perspektive, dass sie sie ganz gut erreichen können, glaube ich.
Ich glaube, aus einer psychologischen Perspektive ergibt das total viel Sinn, was du gerade sagst. Nur trotzdem gibt es ja den ein oder anderen Investor, den ein oder anderen ja Marktbeobachter, der jetzt halt schon sagt, boah, Nvidia ganz schön teuer. Also wenn ich erinnere, bevor die Aktie um 25% gestiegen ist, lag sie, glaube ich, bei so 755 Milliarden US-Dollar Market Cap. Das heißt, dieser 25%-Sprung hat einen Sprung über fast 200 Milliarden US-Dollar bedeutet. Zum Vergleich, es gibt in Deutschland keine Company, die so viel wert ist und an der Börse ist. Also Nvidia hat an einem Tag so viel zugelegt, wie die wertvollste deutsche Firma überhaupt wert ist und noch mehr. Und jetzt liegen sie halt irgendwie bei einem Umsatzmultiple von 20. Ja, das ist bei manchen schon bei einem KGV teuer und das KGV liegt bei 45. Was würdest du dazu sagen? Also ist das, der Hype klar ist irgendwie gerechtfertigt, aber ist die Bewertung noch gerechtfertigt?
Also zunächst einmal, sie waren ja eigentlich vor dem Sprung dieser Zahlen jetzt erstmal optisch teurer bewertet, weil die Anhöhung, die Erhöhung der Umsatzprognose, wenn wir jetzt auf Umsatz messen, war ja letzten Endes höher als dieser Sprung, den die Aktie initial mal gemacht hat. Jetzt muss man sagen, Nvidia hat hohe Margen, hat eine extrem gute Wettbewerbsposition. Und wenn man jetzt auch nur annähernd daran glaubt, dass die Welt sich in den nächsten Jahren stark in Richtung AI bewegt, stark in Richtung weiterer Nachfrage nach Rechenkraft, die ja auch aus ganz vielen unterschiedlichen Anwendungen kommt, sei es jetzt irgendwo Automotive, sei es Biologie, sei es alle möglichen Arten, dann kann man davon ausgehen, dass Nvidia zwar derzeit nicht günstig bewertet ist, dass sie aber eine sehr, sehr gute Chance haben, in wahrscheinlich kürzerer Zeit, als es der Markt jetzt noch erwartet, dass sie da reinwachsen können in diese Bewertung. Und wenn man dann sagt, okay, Nvidia ist dem Wettbewerb gerade ziemlich weit voraus, hat sich in den 30 Jahren, in denen sie jetzt eigentlich auf diesen Moment hingearbeitet haben, eine ziemlich gute Moat aufgebaut, dann würde ich sagen, kommen gerade auch weiterhin viele smarte Marktteilnehmer zu dem Schluss, dass sich eigentlich auch ausgehend von hier mit Nvidia in den nächsten Jahren noch gutes Geld verdienen lassen sollte. Insbesondere, wenn man dann ein bisschen auf den Markt schaut und so ein bisschen an die Marktpsychologie guckt. Typischerweise, wenn wir eine wirklich bedeutende Technologie haben, sei es Internet, wird massenmarktfähig oder andere bedeutende Technologien, dann hast du auch eine Phase, wo erstmal relativ lange einfach Aktien gekauft werden. Irgendwann auch unter viel zu wenig Berücksichtigung des Bewertungsniveaus, was dann diese Aktien in wirklich schwindelerregende Höhe treiben kann. Ich glaube aber, wir sind derzeit noch in einer relativ frühen Phase, wo eben der Markt in AI investiert und wo wir einen wahrscheinlich ganz interessanten Marktzyklus jetzt erleben können. Und diese These, glaube ich, scheint sich einfach jetzt ja auch nochmal wie von den Nvidia Earnings und auch dem Umsatzanstieg bestätigt, gerade so ein bisschen zu entfalten. Ich glaube aber, wir sind noch in einer relativ frühen Phase dieses Zyklus, der dann irgendwann auch wieder in einer totalen Übertreibung münden wird, die vielleicht aber größer ist bei Unternehmen, die ebenfalls stark steigen, aber weniger Substanz dann hinter sich wissen.
Du hast gerade mehrfach die starke Wettbewerbsposition von Nvidia angesprochen und auch den Moat. Jetzt gibt es ja beim Chip-Bereich noch andere Hersteller. Also ich denke da an AMD, ich denke an Intel, Micron und TSMC als die Werkbank all dieser Hersteller, mal abgesehen von Intel. Wie unterscheidet sich jetzt Nvidia von allen anderen? Also was zeichnet sie wettbewerbstechnisch so stark aus?
Ich meine, erstmal kann man die Wettbewerbsposition, was AI-Chips angeht, also insbesondere was das Training abgeht, natürlich am Marktanteil ablesen, der aktuell bei nahezu 100% liegt. Und das ist insofern beeindruckend, weil genau wie du sagst, es gibt ja viele andere Unternehmen, die auch gerne diese Chips liefern wollen. Aber wir sehen eben auch, und das sehen wir beispielsweise auch am Chip-War zwischen China und den USA, auch China mit all seinen Unternehmen und mit seinen Fertigungskapazitäten kommt derzeit nicht ran an das, was Nvidia kann. Ich glaube, das ist, auch eine Folge dessen, dass es sieht jetzt so aus, wie der große Nvidia-Moment kommt über Nacht und dann sind die da. Aber man muss einfach sagen, der Nvidia-CEO macht das seit 30 Jahren. Und er hat seit 10 Jahren davon gepredigt, dass wir in ein Zeitalter kommen, wo eben, klassische CPUs sich nicht viel weiter beschleunigen lassen, einfach an physikalische Grenzen bekommen. Und wo wir deshalb in ein Zeitalter kommen, wo es Accelerated Chips gibt. Das heißt Chips, die spezial Themen wie beispielsweise Grafik prozessieren oder jetzt eben AI-Modelle trainieren, einfach besser können. Und er hat sein Unternehmen sehr, sehr lange darauf ausgerichtet. Die haben, sowohl was die Hardware angeht, als auch was die Software angeht, als auch was die Vernetzung all dieser Elemente angeht, einfach, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele Jahre lang sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und das ist ja auch nicht umsonst, haben sie sich entwickelt von, eher einem wirklichen Spezialproduzenten von Grafikkarten für Gamer zu jetzt irgendwo wichtigsten Computing-Plattform der Welt. Und ich glaube, aus dieser Marktposition zu diesem wirklich epochalen AI-Moment, in dem wir uns befinden. Das ist etwas, da kommen viele spannende Themen so ran und aktuell kommt keiner ran. Jetzt gibt es natürlich viele, die in den Startlöchern stehen. Man hat ja auch irgendwie gelesen, Microsoft arbeitet natürlich mit Nvidia, aber will auch gerne mit AMD etwas entwickeln. Es hat natürlich eigentlich keiner so recht Lust, dass er sich der etwas einkaufen muss, diesem Nvidia-Monopol dort entgegenstellt. Deswegen, viele Marktteilnehmer haben ein Interesse daran, werden auch mit anderen kooperieren und werden versuchen, dieses Monopol zu knacken. Und es wird sicherlich auch kein Monopol für die Ewigkeit sein, aber für einen gewissen Zeitpunkt haben sie einfach einen wirklich starken Fortsprung. Und weil sie so gut in der Execution sind, weil jetzt alle möglichen Unternehmen von ihnen die Hardware kaufen, die diese dann smart mit ihrer Software vernetzen können, gibt es schon ein paar interessante Effekte, die diese Mode erstmal auch noch etwas verstärken können.
Ist interessant, dass du sagst, dass dieser Mode vielleicht nicht für immer anhält. Ich meine, ich bin noch nicht so alt, aber alt genug, dass ich mich daran erinnern kann, dass es irgendwie ein Statussymbol war, weil man Intel-Chip im Computer hatte und alle hatten diese Sticker auf dem PC und mittlerweile dümpeln die da irgendwo in der Versenkung rum. Und also ich meine, es ist immer noch ein Milliardenunternehmen, aber die haben ihren Mode relativ schnell verspielt. Da liegt es vielleicht auch an anderen Dingen, aber ich bin mal gespannt, wie lange Nvidia diesen Mode verteidigen kann. Wie blickst du darauf? Du hast gerade schon Microsoft angesprochen, dass die natürlich auch mit Nvidia partnern, aber man sieht ja jetzt auch schon so eine Entwicklung bei Apple zum Beispiel, die jetzt nicht für ihre KI-Lösungen oder so, und mir ist jetzt auch nicht so viel von Apple bekannt, die im KI-Bereich was machen, aber zumindest für ihre Smartphones und auch für ihre Computer immer mehr auf eigene Chip-Designs setzen. Wie siehst du diesen Trend, dass die Big Techs, die halt auch nah an diesen KIs dran sind, sich einfach selbst Chips designen, um halt ihren Needs möglichst gut zu entsprechen?
Genau, ich denke, dieser Trend wird auf jeden Fall weitergehen, weil jeder natürlich versucht, sich einen Wettbewerbsvorteil seinerseits zu erarbeiten und andererseits nicht allzu stark abhängig zu werden. Google hat ja seine TPUs. Seit geraumer Zeit. Apple werkelt natürlich an eigenen Chips und aktuell hört man noch nicht vielen, aber man sollte die auf gar keinen Fall an der Stelle abschreiben. Ich glaube trotzdem, dass alle diese Unternehmen kommen ja eigentlich aus einer anderen Richtung, haben auch eine etwas andere DNA und eine ziemlich komplexe Agenda. Das heißt, der CEO und das Top-Management dieses Unternehmens kann sich vielleicht mit einem kleinen Teil ihrer Zeit irgendwie den Computing-Problemen und Chip-Themen widmen. Und ein Nvidia ist einfach einfach ein Vollblut-Chip-Unternehmen, hat es aber auch geschafft, einen wirklich interessanten Software-Stack aufzubauen. Insofern würde ich sagen, sind einfach gerade gut positioniert. Ich denke, dieser Wettbewerbsvorteil und dieses Momentum, was sie hinter sich haben, wird noch eine Weile anhalten und dann, wie du schon sagst, keine Mode ist hier für die Ewigkeit und das wird sicherlich ein äußerst interessantes Battle hier werden und ich gehe davon aus, der Wettbewerb wird aufrüsten. Wir werden natürlich auch, ich sag mal, Staaten sehen, die gezielt, dieses Aufrüsten mit Subventionen supporten. Ich denke, in der öffentlichen Wahrnehmung wird viel, viel stärker ankommen, dass quasi so ein bisschen wer die Macht über die Computerprozessorenherstellung hat, auch ein Stück weit die Macht über einen Teil der Wissensgenerierung der Zukunft hat. In Zukunft wird Wissen eben nicht mehr nur noch von Menschen generiert, sondern eben auch von AI. Und das ist natürlich strategisch auch für viele geopolitische Fragen ein hochbrisantes Thema. Und all das deutet darauf hin, dass eben die Macht dieser Chip-Produzenten und der Besitzer der dazugehörigen Ökosysteme auf jeden Fall noch weiter ansteigen wird.
Weil du gerade schon über die Machtverteilung innerhalb dieses Ökosystems gesprochen hast. Wie siehst du die Machtverteilung zu einem Designer wie Nvidia, der halt die Chips einfach sich ausdenkt und dem TSMC, also sprich dem Produzenten dieser Chips, der halt sie wirklich physisch herstellt. Könnte das vielleicht auch für Nvidia zu einem Problem werden, dass man halt sagt, naja, okay, sie haben vielleicht die smartesten Designs, aber sie können sie selbst nicht bauen und sind ja wirklich auf jemand anderen angewiesen?
Also ich würde sagen, auch ein TSMC als solches ist in einer gar nicht schlechten Wettbewerbsposition. Und insofern, ne, die sind ja beide in der Lage, als Partner dort eben durchaus auskömmliche Margen für sich beide zu verdienen. Und auch wenn man dann nochmal in der Wertschöpfungskette noch etwas früher geht, da hat man dann ein ASML, was eigentlich die Fabriken für ein TSMC und die anderen Foundry-Hersteller dort herstellt. Auch die haben gute Margen. Also es gibt dort durchaus einige starke Player in dieser Value Chain. Sollte auch nie ausschließen, dass es an der einen oder anderen Stelle dort irgendwie Vorwärts- und Rückwärtsintegrationen gibt. Ich glaube, für jetzt muss man sagen, die fühlen sich eigentlich alle relativ wohl in ihrer Rolle, verdienen viel Geld. Und ich glaube, auch Nvidia gerade hat so viele Optionen vor sich, auch in der Softwarewelt. Die sind wirklich happy, dass sie gerade nicht noch die Komplexität haben, all diese großen Fabriken an der Stelle betreiben zu müssen.
Was ich ganz spannend finde, du hast ASML gerade angesprochen und wir haben sehr viel über halt China, wir haben über die USA gesprochen und ASML eigentlich ein Unternehmen aus den Niederlanden, wertvollste Firma dort wirklich. Also das heißt, Chips müssen nicht nur in weiter Ferne irgendwie groß in die Lieferketten integriert werden, sondern haben wir halt hier eigentlich auch direkt vor der Haustür. Aber trotzdem eine Sache, die ich ganz gerne bei diesen Länderkonflikten vielleicht noch ansprechen würde wollen. Du hast jetzt gerade gesagt, okay, die beiden Companies wollen gar nicht in das Geschäft des jeweils anderen reinfressen, aber TSMC steht für Taiwan Semiconductors. Sprich, Company sitzt in Taiwan. Da gibt es politische Unruhen, was China angeht. Könnte es nicht einfach sein, dass die Company vielleicht gar nicht mehr selbst entscheiden kann und im Endeffekt dann halt Nvidia ohne Produzenten dasteht, weil halt China sagt, pass mal auf, Wissensgenerierung, du hast es gerade selbst angesprochen, finden wir nicht mehr so toll, da das Monopol aus der Hand zu geben und wir können es ganz einfach kontrollieren, indem wir uns hier die Produzenten einverleiben.
TSMC und viele andere Menschen in Amerika arbeiten natürlich auch dran, irgendwo dort die Produktion eben von Chips der neuesten Generation nicht mehr so zentriert nur auf Taiwan zu lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, für Taiwan ist natürlich diese Position, die sie haben, dass sie eben einen weltweit sehr, sehr hohen Anteil an der Chip-Herstellung haben, natürlich auch so etwas wie ein Stück weit ein Schutz vor China an der Stelle, weil dieser Einmarsch dort, wenn er denn stattfinden würde irgendwann, nicht nur quasi, ich sag mal, das humanitäre Problem mit nach sich bringt und all die Gefahren für die Welt, sondern eben auch noch komplett wieder die ganzen Value Chains und Produktionsketten der Welt lahmlegen würden. Und das schützt sie natürlich gerade noch ein bisschen. Und trotzdem, glaube ich, gibt es weltweit viele Bemühungen, eben sich dort weniger abhängig zu machen. Und ich glaube, dass diese Bewegung lässt sich auch nicht mehr stoppen.
Okay, trotzdem würde ich zum Abschluss ganz gerne nochmal so ein bisschen rauszoomen und das Bigger Picture betrachten. Ich meine, du hast jetzt sehr viel Kausalität hergestellt zwischen der Nvidia-Performance auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen Boom um generative AI, den wir überall sehen. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, okay, ihr habt euch bei Nvidia jetzt sehr frühzeitig positioniert und habt diesen Kursanstieg, so wie ich es jetzt von außen beobachten kann, wohl recht gut mitgenommen. Gibt es noch andere Sachen, die ihr da besonders im Blick habt, die ihr spannend findet, die jetzt nicht auf der Software-Seite stattfinden oder so, sondern wo du wirklich sagst, okay, das sind Infrastruktur-Plays, die halt wirklich ja mit diesem KI-Boom vielleicht nach oben getrieben werden könnten? Sind es andere Chip-Hersteller oder sind es vielleicht noch ganz andere Sachen in einem erweiterten Bereich?
Genau, also wir haben uns, als wir diese These entwickelt haben, einmal, wir haben ja einen Spezialisten bei uns im Team, der eigentlich seit 10, 15 Jahren nichts anderes macht als Halbleiter und damit verwandte Themen immer auseinandergesetzt, haben uns einmal so ein bisschen dort das Ökosystem angeschaut und es war klar, dass wenn die Welt viel mehr AI-Chips erkaufen wird, dann wird sie am Ende auch mehr Speicher benötigen. Ich sag mal, der Speichermarkt, da gibt es eigentlich im Wesentlichen drei Marktteilnehmer, von denen einer Micron ist. Die haben wir beispielsweise an der Stelle für zwei unserer Fonds gekauft. Es machte natürlich auch Sinn zu sagen, okay, wenn Nvidia jetzt das nahezu Monopol hat, wer käme denn irgendwo an der Stelle danach und könnte vielleicht irgendwann mal zu denen aufschließen? Da liegt natürlich ein AMD nahe, dass sie es sein könnten. Die finden sich auch beispielsweise bei uns im Global Leaders Portfolio. Und dann gibt es weitere, noch viel spezialisierte, teilweise auch viel, viel kleinere Unternehmen, die wir in unserem Portfolio geaddet haben. Und das macht bisher auch ziemlich viel Freude, da eben an diesen Schaufelherstellern mitzuverdienen.
Okay, und wenn du jetzt nochmal vielleicht den Blick in die Zukunft wagst, wie geht's aus deiner Perspektive in kurzfristiger Sicht, aber auch in langfristiger Sicht weiter?
Also ich glaube, wir stehen wirklich am Anfang dieser neuen Ära. Die Bewertungen, was Technologieunternehmen angeht, sind in Summe insgesamt noch ziemlich günstig. Und jetzt haben wir diesen Katalysten AI, der nochmal die ganze Branche im Positiven, aber wie auch im Negativen, es wird ja nicht nur Gewinner davon geben, es wird ja auch ganz klare Verlierer geben, ganz stark beeinflussen wird. Und das ist wahrscheinlich ein Prozess, der sich jetzt mit Aufs und Abs irgendwie über Jahre entfalten wird. Und ich denke, da werden wir, glaube ich, grundsätzlich viel Spaß am Stockpicking haben können. Insofern freut es uns eigentlich, dass die Märkte jetzt wieder von Technologie dominiert werden und zunächst mal etwas weniger von Makrothemen.
Ich würde ja mal sagen, das bedeutet für uns auf jeden Fall ganz, ganz viele Folgen Beckers Bets noch. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Bevor ich mich jetzt aber von dir verabschiede, vielleicht wie immer der obligatorische Hinweis an unsere Zuhörer, dass ihr uns natürlich gerne Themenwünsche, Fragen, Kritik und Feedback an backers-bets@financeforward.com schicken könnt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet auf Apple oder Spotify, dem Podcast-Player eurer Wahl. Und ja, wie gesagt, Jan, ich habe es gerade schon angekündigt, jetzt kommt. Ich bedanke mich bei dir und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder.
Danke auch. Bis bald.
Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.